jetzt. Und zwar wie die Weltmeister.
Grundsätzlich macht es einen Eimer Wasser mit Spüli und einem Schwamm auf.
Aber es schäumt nicht so schön.
Es schäumt nicht
so. Und es riecht nicht so gut. Wir begrüßen die Gravelbrees, Streifi und Schorschi bei uns im Paradies. Wupp, wupp.
Schorschi hatte die Rute und Schnurrbauchspannung und in dem Moment glitscht der Haken aus dem Maul der Forelle und mir in den Daumen. Und dann haben wir gesagt, eine sogenannte Situation.
Ich hatte schon Handy parat, ich habe schon wild rumgegoogelt, wo das nächste Krankenhaus ist oder was.
Es ist dann von lustig dann in ernst irgendwann umgekippt. Also da hat die Sache wirklich einen Haken.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Fahrradfahren, Fahrradfahren.
Fahrradfahren, Fahrradfahren.
Das ist aber die schönste Sache, die es gibt, oder? Na gut, es gibt vielleicht noch ein, zwei andere schöne Sachen, aber das gehört hier nicht in diesem Podcast. Wir reden über das Fahrradfahren.
Welcome in Paradise.
Bikers Paradise Nummer 36. Ich muss dir erstmal etwas erzählen. Ich bin ja, weil ja gerade die Rennradsaison angefangen hat und die Profis so ganz fleißig in die Pedale treten, hast du mitbekommen, dass Team Visma Lease a Bike, ne? Das hieß ja vergangenes Jahr noch. Jumbo Visma. Die haben ja vergangenes Jahr alles abgeräumt. Jede Grand Tour gewonnen. Ja, genau. Also Giro, dann haben sie die Tour de France gewonnen und die Vuelta. Ja, und bei der Vuelta sogar die ersten drei Plätze belegt. Das war auffällig gut. Pass auf, und jedenfalls habe ich bei deren Instagram gesehen, dass die das so ein bisschen aufnehmen, dass deren Name jetzt gerade falsch genannt wird, ziemlich häufig. Und aber das ist auch total verständlich, ne? Wenn du ein paar Jahre einen Namen hast und dann auf einmal den Namen wechselst, dann kommen alle Kommentatoren im Fernsehen irgendwie durcheinander und sagen noch den alten Namen. Und das ist eben nicht so wie bei Bayern München, heißt Bayern München, sondern diese Teams haben ja immer Sponsoren in den Namen. Ne? Es gibt auch Teams, früher hieß es Team Banesto, das ist, glaube ich, das älteste Team in der World Tour gerade. Jetzt ist es halt Movistar, schon lange. Da ist es relativ einfach. Bei Visma Leasebike, gut, da gibt es jetzt halt einen zweiten, anderen Sponsor. Und die haben das eben aufgegriffen und sagen, wir machen jetzt einen Contest. Und wenn die Broadcaster, also das Fernsehen, das besonders oft richtig sagen, gibt es ein Ranking, eine KI rechnet das aus und Podcaster können auch mitmachen. Aber wir haben uns nicht angemeldet, sonst hätten wir jetzt einfach eine halbe Stunde lang Visma Leasebike sagen können, 5000 Mal und dann hätten wir gewonnen. Dann hätten wir so eine gelbe Trophäe bekommen von denen. Jedenfalls kann man das nachgucken auf der Internetseite von denen, wer da gerade führt, Eurosport Deutschland ist da und Österreich ist da, glaube ich, gerade auf Platz 3. Ist ganz witzig. Und ich habe mal rausgesucht, welche Teams so die bescheuertsten Namen über die letzten Jahre hatten. Und dann das verdeutlicht nochmal, wie schwer das eigentlich für Radteams ist, einen griffigen Namen zu bekommen. Ne? 2014 gab es das Team Vini Fantini Nippo.
Nicht dein Ernst.
So, danach hieß das Nippo Vini Fantini. Nicht danach hieß das Nippo Vini Fantini Europa Ovini. Und dann heißt es jetzt Nippo Vini Fantini Faisané.
Nee, pass auf, das hast du dir jetzt ausgedacht. Das
Nein.
Ich glaube das nicht. Ich glaube dir kein Wort.
Italienische Teams haben meistens irgendwie 5 namensgebende Sponsoren.
Vini Fantini Pittini.
Aber gut, dann nehme ich jetzt die italienischen Teams vielleicht ein bisschen zu hart ins Gericht. Es gibt auch ein belgisches Team, was sehr witzige Namen produziert hat in den vergangenen Jahren. Viele Jahre war es Vanti Groupe Gobert. Das war einfach, daran hat man sich gewöhnt und auf einmal hieß es dann Vanti Gobert Cycling Team. Dann hieß es Circus Vanti Gobert, dann Intermarché Vanti Gobert Materieux und dann Intermarché Circus Vanti und jetzt ist es nur noch Intermarché Vanti. Da kommst du doch einfach durcheinander.
Ey, ganz ehrlich. Die Jungs haben es wirklich nicht einfach.
Und in welchem Team fährst du jetzt, Alex?
Ich hab's vergessen.
Ich fahre jetzt in dem Frühlingsputz-Team.
So, jetzt sind wir beim Frühjahrsputz. Du nennst es Frühlingsputz, ich nenne es Frühjahrsputz.
Ja.
Material Test.
Wir haben Räder geputzt. Und zwar wie die Weltmeister.
Haben wir nur eins geputzt. Stimmt. Und zwar meins. Und du hast gesagt, Martin, bitte putze dein Rennrad, also für die Stadt hier so, ich nenne es den weißen Donnervogel, mit einem Gepäckträger vorne dran, den ganzen Winter nicht putzen, hast du gesagt. Damit wir das schön sauber machen
können. Also ich möchte nur so viel sagen. Martin kam mit einem Rad und da hingen Schlamm und Dreckklumpen dran. Eigentlich war mir völlig unklar, wie dieses Rad überhaupt noch fahren kann, weil diese komplette Schaltung war so voll gemummt.
Es war mir auch schon leicht unangenehm, damit zu fahren. Es hat schon noch funktioniert, aber ich habe gemerkt, es fehlt nicht mehr viel, dass irgendwas kaputt geht.
Warum habe ich dir verboten, dein Fahrrad zu putzen?
Weil wir das dann zusammenputzen wollen für eine Folge hier.
Genau,
und für ein YouTube-Video.
Genau. Dieser Rahmen ist jetzt übrigens wieder weiß. Er hat ein weißes Fahrrad, was man lange nicht wusste.
Ich hatte das auch irgendwie vergessen, dass das weiß war.
Aber eigentlich ging es drum, wir wollten natürlich mal wieder Material testen. Und wir haben uns besorgt, einmal von MacOff ein ganzes Set und einmal von Kercher. Und auf die Idee hast du mich ja gebracht.
Ich habe mir nämlich vor einigen Jahren einen Niederdruckreiniger, ein mobiles Gerät von Kercher gekauft. Kostet so um die 100 Euro und bin da voll der Fan von. Und du warst dann so klug, hast bei Kercher angefragt. Die haben nämlich ein neues Produkt draußen und die haben dir das zugeschickt.
Ich hab die ganz nett angeschrieben und das neue Gerät nennt sich, auch wieder geil, OC3 Foldable. Foldable steht für faltbar.
Und das ist wirklich richtig geil. Also ihr müsst euch vorstellen, das alte Gerät hatte einfach einen großen Plastiktank dran, wo man Wasser reingefüllt hat. Ne? Und dann war das so, weiß nicht, 50 Zentimeter hoch, 50 Zentimeter breit, also so ein Quader. Und jetzt ist das, sieht stylischer aus. Ja, diesen Wassertank kannst du zusammenfalten und dann ist das Ding ganz klein.
Und dann ist das Ding ganz schmal, hat irgendwie 30 mal 30 Zentimeter am Boden und ist dann noch irgendwie 10 Zentimeter hoch, hat einen Akku. Und jetzt werden sicher alle sagen, naja, warum braucht ihr irgendwas mit dem Akku? Und ich sage euch, Leute, ich wohne im Hinterhof im 4. Stock. Und da gibt es, wenn ich ein Fahrrad putzen will, dann geht das nicht in der Wohnung. Es geht auch nicht im Hof bei uns, dann muss ich auf die Straße gehen. Und wenn mir irgendjemand schreibt, wo da eine Steckdose ist bei mir in der Nähe, dann kaufe ich es auch ohne Akku. Auf jeden Fall hat das Ding einen Akku und das ist der Hammer. Also ich bin jetzt vollends überzeugt, weil wir haben dein Fahrrad gefühlt zwei Tage lang abgespritzt, bis es sauber war.
Naja, oder? Zwei Runden waren es schon. Ja, wir mussten da zweimal drüber bügeln, damit er überhaupt wieder weiß zu sehen ist. Übrigens war das auch der Grund, warum ich mir damals so ein mobiles Gerät gekauft habe. Also nicht, weil ich im Wald Mountainbiken bin und dann im Wald irgendwie das Ding noch schnell mal drüber putze, damit ich das Auto nicht dreckig mache. So, ne? Das sind so die Werbevideos. Sondern ich habe früher mein Fahrrad in der Dusche gewaschen.
Scheiße.
Und wenn man das mal macht,
dann willst du nicht mehr duschen.
Dann musst du danach die Dusche putzen.
Ne? Ja, klar.
Und es ging mir irgendwann so auf den Keks, dass ich mir dann diesen Kercher gekauft habe.
Auf jeden Fall ist dieser OC3 Foldable ist der Hammer. Also macht riesig Spaß. Und was mich total gewundert hat, in der Gebrauchsanweisung steht, läuft 15 Minuten von der Akkuleistung.
Und das ist ein bisschen wenig. Das also läuft, ich habe die Erfahrung gemacht, das ist auf jeden Fall mehr.
Es läuft viel länger. Ich habe ja mittlerweile alles gewaschen, was nicht nied- und nagelfest, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Habe ich irgendwie geputzt, alle Räder sind sauber und musste das Ding erst einmal nachladen. Brauche irgendwie 2 Stunden, bis das Ding geladen ist. Gibt eine Menge Aufsätze noch dafür, die man dann wechseln kann mit so einem Schrubber, mit so einem großen Ding, eine Schaumdüse. Ach ja, wo wir das Putzmittel von MacOff eingefüllt haben. Das sieht dann aus wie so eine Spritzpistole und dann wurde es gleich mit dem Wasser raufgespritzt.
Das war cool. Das war eine Schaumspritze. Das sieht man immer so bei den Profiteams, wenn die da die Fahrräder waschen, dass sie es komplett einschäumen. So.
Das
dauert ein paar Sekunden. Und das hat schon Spaß gemacht. Meins hat das nicht. Also dieses neue Gerät hat schon ein bisschen was auf dem Kasten. Und ganz wichtig, wenn ihr euch eben für so ein Gerät entscheidet, Niederdruckreiniger. Das ist das Zauberwort. Kein Hochdruckreiniger. Und geht ums Verrecken nicht. Bei Aral an die Tankstelle und spritzt dann da mit dem Hochdruckzeug euer Fahrrad ab. Das kann man mal machen, aber seid bloß vorsichtig an den Lagern, weil da ist eben Hochdruck. Das sprüht da in die Ritzen rein, wäscht dann das ganze Fett raus und dann rosten da die Kugeln von den ganzen Kugellagern und das macht dann das Fahrrad einfach nur kaputt.
145 Euro kostet das Ding. Mich hat es total überzeugt. 10 Punkte. Du bist ja schon lange überzeugt.
Ja.
Okay. Ist eingebongt. Der Kercher ist eingebongt. Jetzt gehen wir mal rüber zu den Mittelchen.
Genau, du hast von Makov einen Koffer besorgt, da ist alles Mögliche drin. Ne? Da ist ein Mikrofasertuch drin, da sind mehrere Bürsten drin, eine ganz weiche für den Rahmen, eine für die Kassette, dann so ein Widerhaken-Ding, wo man da den ganzen Dreck aus den Umlenkröllchen rauspulen kann. Dann ist da noch Bikeschein mit dabei, was wir nicht benutzt haben, weil mein Bike scheint sowieso die ganze Zeit. Und dann ist noch extra Reinigungslösung mit dabei für den Antrieb, also da, wo das ganze Kettenfett bzw. das Öl dran ist und es alles so ekelhaft schmierig ist. Und was war noch mit dabei? Ein Aufkleber von Makov.
Und jetzt gibt es ja bei Makov, bei den Produkten dieser Firma, gibt es ja eine Sache. Deswegen muss man die Sachen einfach kaufen. Und zwar, weil sie so gut riechen.
Da gibt es dann Apfelgeruch und Erdbeergeruch.
Alle Hörer werden jetzt denken, Alter, sind die bekloppt?
Ja.
Sind die völlig gaga?
Aber es riecht das, alles gut, ne? Sonst denkst du immer, oh Gott, wenn ich das jetzt einatme, ich sterbe. Und wenn das hier irgendwo auf den Rasen gerät, dann sterben alle Ameisen, die da rumflitzen. Bei Makov ist das alles biologisch abbaubar und es riecht auch noch gut. Und auch ganz viele Firmen arbeiten mit Makov zusammen. Ganz viele World Tour Teams, also Profi-Rennrad-Teams, haben da Verträge mit denen abgeschlossen, benutzen das Zeug. Und das zeigt eben auch, dass das ziemlich gut ist. Also die haben in den vergangenen Jahren einen sehr, sehr guten Job gemacht. Einmal, weil es gut riecht. Und dann sieht das ganze Zeug ja auch noch sehr cool aus. Ja?
Ich meine, und
das ist alles so ein bisschen Punkrock.
Dieses ganze Set kostet 118 Euro. Und
aber das gibt's auch ab und zu mal günstiger. Ja. Das habe ich schon oft günstiger gesehen, ja.
Und ich bin echt hin und her gerissen, ob man sich wirklich diese 118 Euro erstmal ins Bein bindet oder nicht einfach mal mit so einer Flasche Reiniger für 20 Euro
also
anfängt.
Grundsätzlich macht es einen Eimer Wasser mit Spüli und einem Schwamm auch. Ja, das, da müssen wir ganz ehrlich sein. Man muss jetzt nicht 100 Euro für Fahrradwäsche ausgeben. Das ist absoluter Quatsch. Ja, es funktioniert auch auf den herkömmlichen Weg, so wie man das vor 100 Jahren auch gemacht hat. Punkt. Das geht. Und das funktioniert genauso gut.
Aber es schäumt nicht so schön.
Es schäumt nicht so.
Und es riecht nicht so gut.
Ja, das ist der springende Punkt an der Sache. Also auch ganz wichtig, ja, das müssen wir vielleicht am Ende auch nochmal sagen, wenn ihr das Fahrrad fertig geputzt habt und der Antrieb und die Kette wurde auch gereinigt, dann ist es wichtig, die Kette muss trocknen. Ja? Und dann muss sie auch wieder geölt werden.
Ja.
Weil sonst fängt das Ding an zu rosten und dann habt ihr gar keinen Spaß mehr.
Ja.
Ja, ich habe mir irgendwann auch mal einen Montageständer gekauft und das ist auch zum Fahrradputzen ganz gut. Dann hängst du das da drauf, dann musst du es nicht festhalten oder an die Wand stellen oder wenn du keine betonierte Fläche da drunter hast, dann stellst du es irgendwie in Dreck und durch den Strahl des Kerchers, des Niederdruckreinigers, sprüht dann der ganze Dreck vom Boden wieder nach oben. Das ist alles so suboptimal. Deswegen, wenn ihr irgendwie noch ein paar Mark über habt für einen Montageständer, das ergibt auch schon Sinn, das fürs Putzen zu benutzen.
Ja, da war ich jetzt auch neidisch drauf übrigens. Ne? Mhm. Du hast lauter so Sachen, die ich nicht habe. Aber
du hast auch lauter Sachen, die ich nicht habe.
Auf jeden Fall müsst ihr euch unser Video anschauen bei YouTube, weil wir haben sehr viel Spaß auch gehabt.
Ja, und wir haben auch Tore geschossen mit dem Strahl. Achso, okay, das sagen wir nicht.
Das verraten wir nicht.
Ich bin auf der Suche nach irgendetwas gewesen, war in der Stadt unterwegs mit dem Fahrrad und bin hinter einem Typen hergefahren und er hatte ganz normale Adidas Samba-Schuhe an. Und auf einmal macht's Klick. Und ich dachte so, hä? Also wir sind von der Ampel losgefahren, es macht Klick. Da dachte ich mir, hä? Hat der Turnschuhe an und hat da irgendwas ausgehöhlt und dann durch die Sohle durch da ein Klickpedal, also die Aufnahme dafür, dran geschraubt. Und
ach, Schatzi.
Als ich dir das erzählt habe, kam dieser Blick und ich sagte, nein, erzähl's mir nicht, erzähl's mir im Podcast. Also bitte, erzähl mir jetzt, was macht Adidas da?
Na, Adidas macht das schon eine ganze Weile. Das Ding nennt sich nämlich Velo Samba.
Ach Quatsch.
Ja, der Samba für Fahrradfahrer. Da gab es auch mittlerweile einige Modelle. Ich war jetzt aber, um mal nochmal zu gucken, auf der Seite. Und jetzt gibt es nur noch ein Modell, richtig runtergesetzt. Scheint irgendwie nicht zu laufen, die ganze Geschichte. Weil ich hatte überlegt, naja, wenn sie Samba-Klick machen, dann gibt es ja wohl auch bald Adiletten-Klick.
Also jetzt, du meinst die Badelatsche oder
ja,
was?
Ja, genau. Es ist ja.
Aber da habe ich schon mal so ein paar Witzvideos bei Instagram gesehen, wie die Leute das gemacht haben.
Zum Thema Adiletten haben bestimmt auch unsere Gäste was zu erzählen. Wir haben ja schon viele Radfahrer getroffen. Aber jetzt haben wir auf YouTube zwei Graveler entdeckt, die so gar nicht ins Klischeebild passen. Die beiden nennen sich Gravel Brays und haben einen YouTube-Fünfteiler über ihre Gravel-Tour in Slowenien gedreht. Bei den beiden geht es nicht um Equipment oder Höchstleistung, sondern einfach nur um Spaß. Wir begrüßen die Gravel Bres, Streifi und Schorschi bei uns im Paradies. Wupp, wupp.
Unser Gast im Paradise.
Wir sagen herzlich willkommen Streifi und Schorschi. Hallo.
Hallo.
Sag mal, wie seid ihr zu euren Namen gekommen? Also Schorschi kann ich mir noch vorstellen, Georg, ne? Aber Streifi?
Streifi ist auch relativ einfach. Nachname ist Streif und seid klein auf Streifi.
Zack. Bumm. Zack. Ganz einfach. Sehr geil.
Aber jetzt erzählt doch mal, wer seid ihr genau? Woher kommt ihr? Was macht ihr?
Ja, also beide aus Mainz, arbeiten beide tatsächlich unabhängig voneinander in der Pharmabranche und haben uns kennengelernt 2020,
als ich nämlich nach Mainz gekommen bin, haben wir uns dieselbe WG geteilt.
Und seid ihr da dann irgendwie schon Fahrrad gefahren oder kam das erst später?
Da noch gar nicht.
Also bei mir war es tatsächlich, wie glaube ich bei vielen auch, so in Corona-Zeiten irgendwie nach Hobbys geguckt, die man machen kann, trotz Lockdown. Und ich war dann Richtung Ende Corona mit meiner Freundin auf Malle, als die wieder aufgemacht haben. Und da haben wir uns dann mal ein Rennrad ausgeliehen und von da an war ich dann hooked. Und da habe ich dann auch entschieden, mein Wochenende nicht mehr mit Fußball zuzuplanen, habe das dann an den Nagel gehangen und habe mir dann, wie wahrscheinlich auch viele andere, so das erste Rad über dieses Jobleasing geholt. Das war dann mein Gravelbike und ich glaube, Joshi ist relativ zeitgleich auch unabhängig von mir, ne?
Nee, das war nicht, ne, so ist nicht korrekt. Also du hattest das als erstes Jahr und bei neuen Hobbys bin ich auch immer sehr hellhörig und hatte dann, ich glaube, kurze Zeit später, 1 bis 2 Wochen direkt auch eins gekauft. Du hast einen Merida?
Ja, ich habe einen Silux oder wie das heißt?
Silex. Silex, ja. Und bei mir ist es das Cannondale Topstone 3 geworden.
Jetzt habt ihr diese YouTube-Serie gemacht über euren Trip in Slowenien. War das das erste Mal? Gab es davor schon Reisen, die ihr gemacht habt, Projekte?
Das war das erste, was wir so videotechnisch in dem Umfang festgehalten hatten. Aber tatsächlich war das, glaube ich, die dritte Bikepacking-Tour schon. Das erste war, da sind wir direkt von zu Hause, von der Haustür losgefahren in Mainz und sind einfach stumpf an den Bodensee geschippert. Da waren wir equipmenttechnisch noch gar nicht so ausgestattet wie jetzt.
Ich habe mir eine Hängematte für 19,95 bei Amazon bestellt. Und dann hatten wir die erste Nacht im Schwarzwald bei 6 Grad.
Ja, so ungefähr.
Dann hatte ich noch einen guten Sommerschlafsack für 50 Euro aus dem Decathlon. Da haben wir mal schön 2 Tage richtig gefroren. Das war die erste Tour. Und dann die zweite haben wir uns ein bisschen besser equipped und sind mal letztes Jahr Ostern durch die Vogesen in Frankreich gefahren und hatten da dann aber auch schon entsprechend, ich glaube, du hast schon dein MSR-Zelt gehabt, ne?
Ja, das Zelt war am Start, der Daunenschlafsack war da, Isomatte war da. Allerdings hatten wir da trotzdem mit Recherchearbeit nicht so die Glanzleistung gemacht, weil ich glaube, eine Woche vorher war in den Vogesen noch Kettenpflicht, also für Autos. Wir sind da mal auf schlappe, ich glaube, 1200 Höhenmeter hochgekraxelt und standen dann plötzlich neben den Skilifts in ja, fast knietiefen Schnee.
Das war dann auch so der Running Gag, ungefähr auf 1000 Höhenmetern bei Col de la Schlucht, ob ich nicht mal eine kurze Bib mal anziehen will, als der Schneeregen dann eingesetzt hat.
Wie war das mit diesem Filmen? Habt ihr einen Film-Background? Hattet ihr irgendwie eine Drohne schon am Start oder eine GoPro? Oder wie ist das zustande gekommen?
Wir haben einen Instagram-Kanal dann gestartet, weil wir es cool fanden, ein paar Storys zu machen und Reels zu basteln.
Damit man die ganzen Privatleute halt nicht zumüllt auf seinem privaten Account.
Ja, und dann haben wir tatsächlich, glaube ich, wirklich auch auf Anraten von vielen anderen, die uns gesagt haben, mach doch mal, film doch mal, ist doch lustig, halt doch mal die Kamera drauf. Haben wir dann gesagt, ja komm auf, machen wir mal, haben uns dann jeweils eine GoPro zugelegt und die Drohne von einem Kumpel ausgeliehen und haben das alles einfach mal gefilmt und haben dann, Grüße gehen raus an Tim, jemand im Hintergrund, der da beruflich auch mit Video schon ein zu tun hat, der uns da geholfen hat, das zu schneiden und das war halt super geil. Das hat auch Spaß gemacht.
Das war nämlich genau das, was wir die ganze Zeit überlegt haben, weil das Zeug sieht so professionell aus irgendwie. Und da haben wir die ganze Zeit hier intern haben wir überlegt, Mann, gibt es da irgendein Team im Hintergrund, kommen die Jungs vom Fach und so und jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Eine Frage aus Neugierde, hat die Drohne überlebt bis zum Ende?
Die Drohne hat es überlebt, ja. Ich habe einen Urlaub vorher, hatte ich mal über eine Plattform eine gemietet gehabt für einen Monat und habe da so ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Ja, die Drohne, die wir dann von einem Kumpel geliehen haben, hat Streifi erzählt, dass ich absoluter Vollprofi bin. Also
bekommen, damit wir die überhaupt kriegen. Aber ja, die Haftpflicht kam nicht in Gebrauch. Die hat es auf jeden Fall geschafft, ja.
Aber wir haben fast gefetzt. Tatsächlich.
Das lag nicht am Piloten, sondern am Gegenverkehr. Ist ein Auto uns irgendwie im Wald entgegengerauscht.
Und genau diese Filme ist in dem Video drin und da drehst du dich auf dem Fahrrad um und man sieht an deinem Gesichtsausdruck, sieht man, scheiße, die Drohne ist zu nah an diesem Auto.
Ja, die hatte auch den Ausweichmechanismus auf vollem Anschlag, weil die dann wirklich so in der Luft gebaumelt hat und ich dachte, das wäre es jetzt gewesen.
Also voller Anschlag war auch der Puls im Strava, habe ich gesehen bei mir. Also der Puls ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und es war kein halber Meter.
Nee.
Kein halber Meter an der Drohne vorbei. Das war...
Aber wenn ihr Tipps braucht, wie man eine Drohne crasht, da kann Alex weiter helfen. Der hat das nämlich vergangene Woche gemacht.
Genau, ich habe am Freitag eine Drohne zerstört.
Sagt mal, ihr habt dann parallel zum Instagram-Kanal einen YouTube-Kanal gemacht. Ja? Und das war auch direkt mit Ambitionen, irgendwie mehr draus zu machen, vielleicht damit Geld zu verdienen? Oder wie ist das immer noch Hobby von euch beiden?
Also in allererster Linie haben wir gesagt, was wir gerne hätten, wären Videos, die wir, wenn wir vielleicht mal dann irgendwann mit 50 da sitzen, ein Bierchen trinken, uns wirklich coole Videos von uns angucken können von früher oder halt auch, wenn Kinder mal da sind, zu sagen, hier, guck mal, der Papa früher. Das war so die erste Intention, aber da wir jetzt halt Tim dabei gehabt haben, der uns die Videos so professionell geschnitten hat, haben wir schon irgendwie gehofft, dass wenn die halt einigermaßen fliegen, dass dann jetzt nicht unbedingt monetär was bei rumkommt, aber halt so Side-Projekte wie jetzt mal hier mit euch coolen Jungs so einen Podcast zu machen oder wenn mal einer um die Ecke kommt und sagt, testet doch mal unsere Taschen, nimm doch mal hier vielleicht unseren Schlafsack, dass man da halt dann logischerweise vielleicht auf lange Sicht schon auch irgendwie einen Benefit daraus zieht. Ja. Aber war jetzt nicht eigentlich Kern der Idee.
Ja, das Ding ist, also ich glaube, woraus die Idee gewachsen ist, war der Trip aus den Vogesen. Da haben wir es nämlich eben nicht gemacht, da hatten wir keine GoPros dabei, keine Drohne dabei etc. Und da haben wir uns beiden gesagt oder haben dann beschlossen, okay, eigentlich bereuen wir es, das nicht intensiver aufgenommen zu haben, sondern halt nur über Insta-Stories und zusammenhangslos einfach ins Netz gefeuert zu haben und quasi kein, ja, ich sag mal Vlog wie jetzt der Slowenien-Trip.
Wenn man jetzt mal eingibt, Slowenien, Bikepacking, gibt es ja schon einige Videos, aber ich will jetzt nicht sagen langweilig oder Stock im Arsch, aber es ist immer sehr nüchtern, alles sehr unspektakulär, so die Sachen zwischen den Szenen, also das Zwischenmenschliche bei uns, was halt da ist, so ein bisschen haben wir dann uns einfach gedacht, vielleicht unser USP, dass man vielleicht auch zwischendrin mal ein bisschen blödes Zeug erzählt und das aber alles mit reinschneidet, weil das ist ja das, was so eine Reise dann eigentlich ausmacht, ne? So dieser Mix aus Fun und halt eben Natur- und Outdoor-Erlebnis dienen. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr...
Aber das ist genau so der Grund, warum ihr jetzt hier seid, ne? Weil wir genau dachten so, ey, das ist irgendwie anders als die anderen, mit weniger Stock im Allerwertesten und es sind einfach zwei Kumpels, die Spaß haben.
Dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten.
Und könnt jetzt aufhören.
Das ist erst der Anfang.
Ja, ganz genau. Und lass uns doch über den Anfang sprechen. Wie lange habt ihr jetzt an dieser Slowenien-Reise rumgeplant, rumgedoktort oder seid ihr einfach in euer Auto gestiegen, dahin gefahren und habt das dann einfach gemacht?
Wir haben zu dem Zeitpunkt noch diese Flutgeschichte gehabt in Slowenien. Das war halt tatsächlich roundabout eine Woche vorher. Planung, muss ich sagen, hat Shoshi alles gemacht. Ich habe einfach, ich fahre mit. Aber das ist ja das Schöne auch beim Bikepacken, da kann ja, wenn du komplett autark bist, nicht so viel schief gehen, außer dass wir zum Beispiel verrafft haben, dass wir den Sonntag und den Feiertag nicht einkalkuliert haben und dann am Ende unseren Porridge mit Wasser gegessen haben, weil wir irgendwie den Supermarkt nicht mehr gekriegt haben, aufgrund von Feiertag. Aber eigentlich kann ja nicht viel passieren, deswegen haben wir jetzt grob die Route geplant, dass wir halt eine Rundtour haben. Aber
also die war ja auch auf diesem West Loop auf Bikepacking.com angelehnt. Also der Großteil der Route stimmt damit überein. Ich habe ein paar Sachen abgeändert, weil es hinten raus mir ein bisschen landschaftlich unspektakulärer erschien und habe dann noch den Bohinjesee mit eingeplant etc. und ein paar mehr Anstiege, weil da hinten slowenisches Flachland. Also wenn wir dann aus den Alpen kommen, aus den slowenischen, dann will ich nicht flach nach Ljubljana rein die letzten 2-3 Tage. Ich habe da, keine Ahnung, vielleicht 2 Wochen oder sowas immer mal wieder Arbeit reingesteckt in die Routenplanung, weil ich es auch einfach gern mache. Also ich liebe Komoot. Bitte gib mir ein Jobangebot. Nee, ich mache das wirklich furchtbar gerne. Ich gucke mir dann auch die Bilder an und sowas, versuche das schon mir bildlich vorzustellen, wie ich da stehe.
Proberoute auf jeden Fall stand, ne? Sodass wir dann
Proberoute stand,
am Ende wieder an unserem Auto rauskommen. und haben auch immer ungefähr so eingeplant, was wir am Tag da machen wollen, kilometertechnisch.
Genau, aber Schlafplatz war tatsächlich
spontan.
On the go, spontan, ja. Je nachdem, wo es uns gefällt.
Ja.
Plus, minus 10 bis 15 Kilometer am Tag halt. Wir haben versucht, täglich irgendwie am Wasser, damit man sich noch irgendwie frisch machen kann, bevor man in den Schlafsack steigt.
Jetzt sind ja, diese Videos sind ja jetzt euer Erstlingswerk gewesen im Prinzip. Die haben aber richtig gute Klicks schon bekommen. Wie habt ihr das geschafft? Habt ihr da schon irgendwie so eine Community oder habt ihr da Werbung geschaltet oder was ist der Trick?
Das YouTube, also konntest du mal sagen, Shoshi macht so ein bisschen mehr das Ganze, unser Insta-Kanal und bastelt Reels und macht Stories und ich habe dann gesagt, komm, dann kümmere ich mich ein bisschen um YouTube und habe mir dann vorher tatsächlich mit KI ganz viel durchgelesen oder mir auch angeschaut, was sind die wichtigen Parameter, um halt in diesen Algorithmus auch reinzukommen bei YouTube. Also da geht es doch darum, dass man zum Beispiel so als Tipp ganz viele oder möglichst viele Funktionen von YouTube nutzt. Ne? Sei es jetzt, ich habe einen Untertitel generiert, ich habe die automatische Kapitelerkennung in dem Video eingestellt. Das waren alles so kleinere Hacks, die ich mir angeguckt habe.
Playlists
erstellt, dann auch im Titel halt gucken, dass die griffig sind. Dann kannst du dir
Clickbaiting, oberkörperfrei.
Ja, Buzzwords. Thumbnail ist tatsächlich auch wichtig. Dann sollst du halt gucken, dass du in der Beschreibung sowohl vom Video als auch vom Kanal so gewisse Keywords drin hast. Ja, und dann haben wir Dinger und dann entsprechend auch immer im Wochenrhythmus hochgeladen, zur gleichen Uhrzeit, das ist ja auch so ein Ding. Ja, und das hat ganz gut funktioniert. Tatsächlich einmal habe ich es dann mal auch getestet mit dieser Werbung, die du direkt über YouTube schalten kannst. Das haben wir mal für 20 Euro, haben wir mal da investiert und dann, das klappt dann auch, aber die sind dann auch recht schnell aufgebraucht. Das war jetzt nicht der Casus Knacktus da in der ganzen Geschichte, denke ich. Das siehst du dann auch, wenn du bei Analytics reinguckst. Aber ich habe halt vorab wirklich recherchiert, was ist wichtig, um halt da eben diesen Algorithmus zu speisen. Ja.
Würde ich sagen, alles richtig gemacht.
Ja, Jungs. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen.
Wenn man wie ihr jetzt, ihr habt ja wirklich sehr viel Kamera dabei gehabt und die gefühlt auch sehr lange immer laufen lassen, jeden Tag. Das kostet ja alles Zeit, es kostet sehr viel Aufmerksamkeit. Das ist ja dann auch ein Stück weit ein Job, ne? Man muss die Technik kontrollieren, man muss gucken, ob die Aufnahme gestimmt hat. Wie stark spricht das wieder gegen dieses Freiheit, Wohlfühl, entspannt sein? Habt ihr damit einen Konflikt?
Verstehe absolut, was du meinst. Haben wir uns auch drüber unterhalten, waren uns aber jetzt halt für die Reise insbesondere einig, dass wir gesagt haben, wenn wir es jetzt machen, auch mit dem Hintergrund wissen, dass wir jemanden haben, der uns das echt cool zusammenschneidet, dann machen wir es jetzt mal richtig. Also gucken dann, dass wenn wir sehen, da ist irgendwie ein geiler Shot, dass wir dann, wie du gerade schon eben sagtest, okay, halt mal an, stellen wir die Kamera auf, fahren nochmal 100 Meter zurück, fahren nochmal dran vorbei und dann weiter. Also klar, das frisst super viel Zeit, das hat am Tag bestimmt Stunde, anderthalb, wenn nicht sogar teilweise zwei
Länge, definitiv.
Hat es geschluckt und ich verstehe auch den Aspekt, wo du dann sagst, du machst es ja, um deine Freiheit zu haben und hast dann irgendwie so diesen Ballast da die ganze Zeit produzieren zu müssen. Aber jetzt im Nachgang halt dieses Material zu haben und ich muss auch zugeben, ich glaube, ich bin mit Shoshi zusammen unser bester Zuschauer. Ich mir wirklich selber schon auch gerade so in der Produktionszeit dann die Videos angeguckt habe, wo mir da gemerkt hat, was ich da für eine Freude dran habe.
Ja, das bereuen wir nicht. Also da stehen wir auf keinen Fall irgendwie im Konflikt. Und ich muss auch sagen, rückblickend, das hat die ersten ein, zwei Tage genervt, weil man sich, also es war was Neues, man musste sich erstmal einspielen und wir hatten auch ein paar Sachen, irgendwelche Moderationen, die wir auch mehrfach gefilmt haben. Und das war immer super nervig. Aber es wurde mit den Tagen besser und wir hatten weniger Material, aber besser, weil wir dann das Auge dafür hatten und auch wussten, oder, beziehungsweise ich habe an mir selber auch sehr gemerkt, wie selbstbewusst ich mit den Tagen vor der Kamera wurde, weil am Anfang war das katastrophal. Wenn ich mir die ersten ein, zwei Videos anschaue, läuft es mir kalt den Rücken runter. Aber das wurde mit der Zeit besser und besser, ja.
Wir müssen noch über zwei Sachen reden. Wir müssen über einen Angelhaken reden. Genau, wir fangen mal mit dem Angelhaken an.
Was ist da in Slowenien passiert?
Was ist da passiert?
Das ist mein liebster Moment, da muss ich jedes Mal drüber lachen, wenn wir die Sequenz anschauen. Ja, hau raus.
Ich bin sehr, sehr ambitionierter Angler, war auch gerade vor zwei Wochen wieder in Holland und habe gedacht, ich nehme meine Angelroute mal mit und dann kam der große Tag. So, jetzt hier mal ein, zwei Stunden angeln und habe tatsächlich dann gleich da eine Forelle gefangen. Und weil wir eben mitiert sind im Platz auf so einem Fahrrad, entsprechend keinen Kescher dabei und habe dann versucht, ganz fachmännisch die Forelle da zu handeln mit den Händen. Shoshi hatte die Rute und Schnurrbauchspannung und in dem Moment glitscht der Haken aus dem Maul der Forelle und mir in den Daumen. Und dann nicht nur so leicht, so slightly in den Daumen, sondern weil es war schon ein guter Haken. So mit dem Wiederhaken auch in den Daumen, sodass du nicht einfach wieder raus konntest. Und dann haben wir gesagt, eine sogenannte Situation.
Mein Highlight. Was ist dann passiert?
Es ist dann von lustig dann in ernst irgendwann umgekippt. Also da hat die Sache wirklich einen Haken. Ich glaube, wir haben die Folge dann noch so genannt. Und dann stand halt wirklich im Raum, wie wir das Ding da rauskriegen. Ne?
Ja, ich hatte schon Handy parat. Ich habe schon wild rumgegoogelt, wo das nächste Krankenhaus ist oder was. Weil wir nicht wussten, wie wir das Ding halt rauskriegen. Weil die Einstichstelle vom Haken geht ja auch nicht raus durch den Widerhaken sozusagen. Und ich glaube, du hast eine Stunde lang da gesessen.
Ich habe rumgefriemelt.
Ich habe auch Videos, wie ich ihm ins Gesicht filme. Und das tut mir selber weh, da nochmal drauf zu schauen, weil das waren ein paar Grimassen, schmerzverzerrt. Und irgendwann
war es tatsächlich. Aber mir kam es dann halt irgendwie so rausziehen, war keine Option, weil der Widerhaken hätte halt das ganze Fleisch von innen mit rausgezogen. Dann kam es mir halt irgendwie aus einem anderen Video, was ich mal gesehen habe. Der Trick ist dann wirklich, der Haken ist ja so ösenförmig. Den Haken einfach weiter durchzuschieben, dass er auf der anderen Seite wieder rauskommt mit dem Widerhaken und dann am Ende abzuknipsen, sodass du den ganzen Haken einfach einmal wie bei so einem O-Ring durchziehen kannst.
Klar, muss total logisch. Muss man da jetzt auch eine Fliegerwarnung vorne dran wahrscheinlich, oder?
Und dann sind wir mit dem Haken im Daumen nochmal irgendwie 400-500 Meter Retour gefahren, ja, um jemanden zu finden, der eine Zange hat, und dann ja, haben wir es abgeknipst.
Und dann ging es weiter angeln.
Dann haben wir nochmal gehabt.
Ich würde gerne das Filmmaterial sehen, was nicht veröffentlicht wurde.
Ich nicht.
Ich will das gerne sehen. Ich will die Nahaufnahme.
Man muss dazu sagen, also nochmal ein paar Insights. Das war, ich glaube, der erste oder zweite Wurf und da hing direkt die Forelle dran. Und ich glaube, da war der so euphorisiert und war so nervös, dass es halt da der Fehler passiert ist.
Eine ganz kurze Hektik ausgebrochen.
Aber zeigt ja nur, dass du ein Profi bist, ne?
Letzte Frage. Sind die Adiletten jetzt euer Markenzeichen?
Wir haben überlegt, Adiletten werden wir auf jeden Fall weiterhin mitnehmen, weil die waren, wenn wir abends irgendwo angekommen sind, war super. Markenzeichen
sind wir noch dran.
Ein Stück weit haben uns überlegt, ob wir fürs nächste Mal tatsächlich, mal gucken, vielleicht einen coolen Hut oder so.
Wusstet ihr, dass es die von Adidas die Samba mit Klicks gibt? Würdet ihr die Adiletten mit Klicks tragen?
Aber ich denke, ihr seid Vans Bros. Hä?
Ja, sind auch, ja. Zeigen wir dich gerade an, das ist auch spannend.
Das ist ein Markenzeichen.
Das ist ein
Markenzeichenstreifen.
Okay, Jungs. Ja, warte, wir müssen kurz beschreiben, was wir gesehen haben für die Leute, die es nicht sehen können.
Das sind Hausschuhe, das eine war ein Hund.
Tiere.
Das andere war auch ein Hund, oder was?
Kuscheltiere an den Füßen.
Nee, nee. Das eine ist ein Smiley.
Das ist ein Doggo.
Warte, der hat noch Special Effects.
Die sieht so ein bisschen,
der hat hier so eine Luftblase an der Ferse. Ja. Und wenn du da läufst.
Also wenn du gehst, wackeln die Ohren.
Nein, ich glaube
nicht. Wie geil ist das denn?
Ich glaub's nicht.
Also ich würde sagen, mit diesem Highlight sagen wir Dankeschön, Streifi und Schorschi.
Vielen Dank.
Danke euch. Danke euch. Und dann hören wir uns vielleicht, wenn wir mit unserer zweiten Reise durch sind oder wann auch immer.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen Super, Dank. Top.
Hat Spaß gemacht. Danke euch.
Macht weiter so, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao,
ciao.
Die Gravel Bres bei Bikers Paradise, Streifi und Shorty. Das sind ja schon zwei Sweethearts, oder?
Ey, schade, dass wir kein Live-Bild haben, ne? Ey, so lustige Typen.
Also schaut euch die Sachen bei YouTube an. Es macht wirklich Spaß. Die Landschaft da in Slowenien ist der absolute Oberwahnsinn. Die beiden sind witzig.
Die sind auch nicht so lang, das geht gut. Die
haben mal
so
10 drei, Minuten und 13, mal 20
ja,
Minuten.
Genau. Ja. Alles easy. Ey, das ist so durchgeknallt.
Ey, wir haben noch was nachzureichen, ne? Wir hatten ja eine Herzfolge mit Herzdiagnostik. Ich habe eine Kardiologie bekommen. Also, wir haben die Folge gemacht und dann hieß es gleich so, ja, Martin, kannst du doch mal vorbeikommen. Dauert nicht lange, 5 Minuten, ne? Also so, wie du das auch erzählt hast. Und dann habe ich gesehen, dass eine unbekannte Nummer mich angerufen hat. Und dann habe ich zurückgerufen. Ist er nicht rangegangen. Und dann hat mich wieder eine unbekannte Nummer angerufen, die gleiche Nummer. Ich war gerade auf dem Fahrrad, konnte es nicht sehen. Habe ich wieder zurückgerufen. Irgendwann dann, 2-3 Stunden später, haben wir uns erreicht und meiner so, wer sind Sie nochmal? Herr Gerz. Ach ja, Herr Gerz, Sie wissen ja, ich rufe ja nur an, wenn irgendwie was ist. Und ich so, was ist denn mit meinem Herzen? Und er meinte so, ja, eigentlich alles halb so wild. Die machen ja ein 3D-Modell und gucken eigentlich, wo das Herz leitfähig ist, ne? Also Strom. Wo fließt Strom durch? Okay. Und da gab es eine kleine Ministelle an meinem Herzen, wo kein Strom fließt. Er meinte so, es kann sein, dass sie mal eine Myokarditis hatten, also eine Herzmuskelentzündung, vielleicht als Kind. Und da ist eine kleine Narbe zurückgeblieben. Und ich meinte so, ich hatte mal irgendwie zu Studienzeiten pfeifrisches Drüsenfieber. So, vielleicht liegt es daran. Und so, ja, das könnte vielleicht sein. Und dann meinte er so, da kann man jetzt ein großes Ding draus machen oder die Augen zumachen und das einfach vergessen. Ich meine so, ja, was würden Sie denn empfehlen? Ja, schlafen Sie mal eine Nacht drüber. Der nächste Schritt, wenn Sie jetzt zu mir kommen, wäre, wir quatschen mal drüber, wir machen ein MRT. Meinte ich so, MRT, das ist ja immer eine teure Angelegenheit, was machen wir da? Welche Krankenkasse sind Sie? Bei der Barmer, die übernehmen das.
Okay.
So, dann habe ich mit meinen Eltern telefoniert und meine so, ja, mach das doch, ne? Wenn es jetzt nichts kostet.
Ach, da entscheidet dann bei dir der Familienrat.
Naja, ich habe ja auch mit, dich gleich angerufen und dich gefragt, was du machst. Du hast gesagt, ich würde es lassen.
Ja, genau. Naja, aber die finden mal was, ne?
Ja, da habe ich auch so ein bisschen
Schiss. Die finden mal was. So, was machst du?
Ey, pass auf, ich habe gesagt, ich rufe am nächsten Tag an. Der nächste Tag ist jetzt 2 Wochen her. Ich habe nicht angerufen. Aber er hatte auch gesagt, so, es ist mir egal, ob sie anrufen oder nicht. Sie können auch meinetwegen im Sommer anrufen. Und ich glaube, das mache ich. Im Sommer anrufen. Ja, warum nicht? So, weißt du, wenn du dann in 10 Jahren irgendwie die Radieschen von unten anguckst, dann denkst du dir auch so, ach Mensch, hätte ich doch mal.
Man muss sich einfach gut fühlen mit der Entscheidung, oder?
Ja, ja,
und dem Ergebnis und der Untersuchung. Also, auf jeden Fall macht diese Herzuntersuchung Sinn. So, aus die Maus, fertig.
Aus die Maus. Ja, aber jetzt muss ich keiner Sorgen um mich machen. Mein Herz, das schlägt wieder eins. Also, ich fühle mich super, auch wenn da so eine kleine Mininarbe ist. Vielleicht ist es auch gar nichts. Ne? Der hat auch gesagt, das MRT kann auch einfach nichts anzeigen. Und dann wissen wir, dass da nichts ist.
Am liebsten sagen sie Schatten dazu. Wir haben einen Schatten gesehen.
Oh Gott.
Ja, ja.
Ah ja, gut, so mit diesen Hiobsbotschaften wollen wir uns verabschieden von Bikers Paradise, aber nicht für immer, denn nächste Woche Freitag sind wir zum Glück auch wieder am Start. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Übrigens, wir sind auch bei der Velo, dem Fahrradfestival in Berlin. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, findet ihr uns in der Gravel Area, also draußen, wo die ganzen Rennen stattfinden. Alex und ich sind auch noch jeden Tag eine Stunde auf der Bühne und erzählen Schwank aus der Jugend. Und das Beste ist, wir haben ziemlich viele coole, tolle Sachen dabei, die ihr gewinnt. Also kommt vorbei, Bikers Paradise auf der Velo Berlin, 13. und 14. April. Tickets kosten 12 €. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.